Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Es ist Freitagmittag, 4 Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Das ist Politik-Podcast, Folge 392. Stefan Detjen sagt Hallo aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio und mit dabei sind
Doris Simon, US-Korrespondentin für die Deutschlandfunkprogramme in den USA.
Peter Kapern, der Brüssel-Korrespondent des Deutschlandfunks. Und ich werde im Rahmen dieses Podcasts erklären können, dass Brüssel in diesen Tagen zu einem Vorwort von Washington wird.
Oh, wir sind gespannt.
Johannes Kuhn aus und im Hauptstadtstudio. Ich kümmere mich unter anderem um die Digitalisierungspolitik, blickte aber auch auf Digitalisierung als Veränderung von Medienöffentlichkeit. Ja, und ich habe auch mal 5 Jahre in den USA gelebt und als Korrespondent gearbeitet.
Und viel Interessantes zu erzählen. Und dann freue ich mich, dass jemand mit bei uns hier im Studiotisch sitzt, der normalerweise hinter einer Glasscheibe bei uns sitzt, nämlich unser Podcast-Redakteur Moritz Metz, der auch gerade in den USA war, sich da auch Wahlkampf angeschaut hat und viel Interessantes erzählt hat. Und deshalb dachten wir, dieser Podcast ohne Redaktion mit Moritz am Mikrofon.
Ja, schön dabei zu sein. Und in den USA, wo ich 3 Wochen mit einem Journalistenaustauschprogramm war, habe ich auch Washington besucht und auch Doris besucht. Und wir haben uns lange unterhalten beim Abendessen über die Lage der USA. Was hat sich denn jetzt seitdem nochmal verändert? Wie geht's dir vor der Wahl, Doris?
Was hat sich verändert, ist ein großes Thema. Ich würde sagen, die Umfragen waren, wenn ich mich richtig erinnere, damals schon so knapp, wie sie jetzt sind. Also es ist alles im Fehlerbereich. Mal liegt Harris irgendwo vor bei der Public Vote, also den Stimmen insgesamt über das Land, die aber, wie wir ja wissen, nicht zählen, weil am Ende die Wahlleute zählen, liegt sie ziemlich konstant ein paar Prozentpunkte vorne. In den Swing States geht das mal so, je nach Umfrage. Wie ich mich fühle, ich war bis letzten Sonntag unterwegs, zuletzt in Georgia, habe mit Leuten vor Ort geredet, nicht in den großen Städten, sondern auf dem Land vor allem und in Kleinstädten, um auch da mal ein bisschen mehr die Stimmung zu fühlen. Davor war ich nochmal in Pittsburgh. Und diese Woche, ich war unter anderem, das war ja sozusagen vor der Haustür, bei der großen Abschlusskundgebung von Harris hier in Washington vor 75.000 Menschen. Das war so, auf Englisch nenne ich das immer eine Mental und Emotional Support Group, so habe ich das jedenfalls empfunden, wo man unter Gleichgesinnten war, also die Teilnehmer, und wo ja auch die Ängste, die Zuversicht, aber auch die Ängste ganz offen ausgesprochen wurden. Und es gibt schon sehr viel Ängste in diesem Land vor der Wahl, und zwar auf beiden Seiten. Die einen glauben, dass wenn Donald Trump verliert, dass dann wieder Wahlbetrug am Werk gewesen ist. Und die anderen fürchten einfach, dass es nicht reichen könnte für Kamala Harris. Ja, und ich versuche in dieser Situation jetzt im Augenblick mich zu sortieren, auch von meinen Reisen und von meinen Gesprächen in der letzten Woche hier nochmal mit Leuten auf beiden Seiten des Spektrums, dazwischen spazieren gehen und Yoga.
Ja. Interessanterweise, wir sagen ja immer, die USA wählen am Dienstag, aber eigentlich endet ja die Wahl am Dienstag, weil ja die Wahl schon läuft und die Stimmen schon abgegeben werden können. Frage an dich, Doris, was kann man da überhaupt noch als Kandidat, als Kandidatin in den letzten Tagen vor der Wahl machen? Geht es da wirklich darum, nochmal eine Botschaft zu setzen oder auch noch Leute zu überzeugen? Oder ist es wirklich nur noch diese Frage, kriege ich die Leute mobilisiert, dass sie eben in den entscheidenden Staaten zur Wahl gehen?
Ich glaube, das ist bei den beiden Kampagnen sehr unterschiedlich. Ich glaube, bei Donald Trump geht es vor allem darum, die Menschen zu mobilisieren. Anders als früher haben die Republikaner dieses Jahr ziemliche Erfolge gehabt bei der Registrierung von Wählern, die bislang nicht registriert worden sind. Und die Republikaner haben ja eine andere Strategie auch als sonst gefahren. Die Wahlkampfkasse war ja zeitweise sehr, sehr belastet durch die Prozesse von Donald Trump, die ja bezahlt worden sind aus diesen Ausgaben. Und die haben sich bei dem sogenannten Ground Game darauf verlassen, auf andere Organisationen. Am Anfang waren das so Organisationen wie die von Charlie Kirk, Turning Point, USA, vor allem junge Menschen, die eben rausgegangen sind und geworben haben für Donald Trump und für republikanische Kandidaten. Das wurde eben nicht mehr von der republikanischen Wahlkampfzentrale wie bei den Demokraten ausgesteuert. Dann war es jetzt die letzten Wochen massiv Elon Musk mit seinem Geld und mit seinen Menschen, ganz besonders im Swing State Pennsylvania. Und da wird es einfach spannend sein zu sehen, wie viel das letztlich gebracht hat. Und Donald Trump setzt in seinen letzten Auftritten, der war jetzt nochmal in allen Swing States, ist auch in New Mexico und in Virginia nochmal, der setzt einfach darauf, Leute, geht wählen, ihr wählt mich sowieso bei seiner Klientel. Es kommt darauf an, dass diejenigen, die registriert sind, auch rausgehen. Bei der Harris-Campaign, ja, am Dienstag hier in Washington hat sie nochmal, ich würde sagen, ein Potpourri von Botschaften an potenzielle Wählergruppen verkündet. Das ist ja eine ganz breite Koalition, auf die sie setzt, wenn sie gewinnen will. Das geht ja eben von Republikanern, die früher Trump gewählt haben, bis hin zu den Progressiven, die die Luft anhalten müssen, weil sie eigentlich wegen der Israel-Gaza-Politik die Demokraten nicht wählen wollen.
Darf ich mal reinfragen, wenn du sagst, ein Potpourri gesetzt? Wenn ich das von hier aus verfolge, ist das sinnvoll, da mit einem Potpourri-Wahlkampf zu machen, wo man doch eigentlich sagen muss, da gibt's ganz spitze Wählergruppen, die man erreichen muss. Besonders in den Swing States, besonders in Pennsylvania. Das wissen die doch genau, wen sie da kriegen müssen.
Das wissen die genau, wen sie kriegen müssen, aber es reicht eben nicht für sie aus, nur eine Gruppe zu kriegen. Sie hat versucht, die jungen schwarzen Männer zurückzubekommen, hatte auch Unterstützung bekommen von prominenten Schwarzen. Also
was ja wirklich ein Phänomen war, dass die schwarzen Männer zu Trump abgewandert sind.
Das ist ein Phänomen, auf der anderen Seite auch keins, denn fast alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, oh, sie war eine Staatsanwältin in Kalifornien, die hat schwarze Männer ins Gefängnis geschickt für Kleinigkeiten wie Marihuana. Das ist eine Botschaft, die in wer weiß wie vielen Wahlspots in diesen Swing States, wenn die Leute ja erstickt von Wahlspots, verbreitet worden ist, und das zieht einfach. Das ist das eine. Sie muss diese Menschen erreichen. Sie muss aber, wie gesagt, auch diejenigen erreichen, die 160.000 in Pennsylvania, die in der Vorwahl bei den Republikanern Nikki Haley reingeschrieben haben, obwohl Nikki Haley schon gar nicht mehr zur Wahl stand. Auch da muss sie versuchen, Stimmen zu machen. Es geht ja um ganz knappe Mehrheiten und daher dieses Potpourri. Ich bin keine Wahlkampfmanagerin. Ich habe auch mich gefragt, aber das ist das, was sie gemacht hat.
Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen, Doris? Als Kamala Harris Joe Biden als Kandidat ersetzt hat, da gab es ja so ein Phänomen, das hat mich besonders beeindruckt. Kamala Harris trat an und machte deutlich, dass sie sich ihre Agenda nicht mehr von dieser Trump-Düsternis diktieren lassen will, sondern sie hatte so eine positive Botschaft. So. Sie war so Zukunft zugewandt und war nicht mehr in der Defensive und hat nicht mehr nur auf das Gefährliche an Trump hingewiesen, sondern hatte eine eigene Botschaft. Wo ist das geblieben? Warum war das nur ein Strohfeuer?
Das war nicht nur ein Strohfeuer, aber das ist eben im Potpourri so ein bisschen untergegangen, und in den letzten Wochen ist dieses Biden-Motto, ne? Wir müssen die Demokratie retten. Ist ja nicht nur ein Biden-Motto, viele Menschen fühlen, dass die Demokratie wirklich auf der Kippe steht hier. Ich würde mal sagen, die Hälfte des Landes fühlt das. Die andere Hälfte sieht es genau andersrum. Und sie hat wahrscheinlich, um in der Mitte da noch mehr Menschen abzuholen, zum Beispiel eben Menschen, die früher ihre Stimme den Republikanern gegeben, darauf stärker gesetzt. Und auch um die Dringlichkeit, dass man unbedingt zur Wahl gehen muss, vielleicht. Ich kann nur sagen, ich habe bei meiner Veranstaltung republikanische Wähler getroffen, die bis zum letzten Mal Donald Trump gewählt haben und die diesmal Kamala Harris wählen und das auch offensiv vertreten. Und bei denen spielt dieser Aspekt, wir müssen die Demokratie retten, die wichtigste Rolle bei ihrer Entscheidung, ihre Stimme Kamala Harris zu geben. Alles andere finden sie teilweise schlecht oder interessiert sie nicht, aber das ist der Aspekt, wo sie sagen, diese Frau wird zumindest nicht die Demokratie in den USA begraben.
Doris, als wir uns in Washington vor ein paar Wochen getroffen haben, danach bin ich ja noch weitergefahren zu meiner Gaststation, ein NPR-Sender in North Carolina, also auch wichtiger Swing State, und bin dann auch gleich weitergefahren durch dieses Land, wo man wirklich vor allem in den Vorgärten die Donald-Trump-Schilder sieht, da sieht man kaum was anderes. Es ist ja auch eher so, dass sich das in den Städten dann die demokratische Wählerschaft konzentriert, aber die Leute da nicht so viele Vorgärten haben, um diese Schilder aufzustellen. Ich bin dann noch weitergefahren nach Greensville in North Carolina, um eine Rallye von Kamala Harris zu sehen. Und dann wartete man dort 4 Stunden, es war super laute Disco-Musik, und dann irgendwann kam dann Harris auf die Bühne und hat gesprochen, und auf eine Weise war ich fast ein bisschen enttäuscht. Ich finde, sie hat super Punkte gesagt. Die hat das sozusagen sehr gut umgesetzt. Das war eine klare Message, die sie gesetzt hat. Aber sie hat nicht so überzeugt, wie man das vielleicht von einem ganz großen Redner wie Barack Obama oder sowas sehen würde. Ist das, was du auch erlebt hast bei der Rallye, die du in Washington gesehen hast?
Ja, sie hat halt immer ihre Standardrede. Und sie ist jetzt nicht die größte Rednerin. Das hat sie auch nie behauptet. Sie ist ganz gut in kleinen Gruppen. Weil sie da wohl sehr authentisch auch rüberkommt, haben mir jedenfalls Menschen gesagt, die dabei sind. Ich war ehrlich gesagt noch nie in einer kleinen Gruppe mit ihr. Aber ja, sie ist jetzt nicht eine Rednerin, die das Publikum zum Tosen bringt. Das kann man nicht sagen.
Im Gegensatz zu Trump, der einfach ein großer Kommunikator ist, kann man doch gar nicht anders sagen. Also das, was der jetzt zuletzt gemacht hat, es geht gerade dieses Video von ihm rum, wo er in einer Arbeiterweste aus dem Flugzeug raussteigt und auf den Müllwagen geht. Ich meine, das ist irgendwie, man kann das irre sehen, da kommt der Müllmann mit seinem Privatjet angeflogen und geht erst durch das Mahagoni verkleidete Flugzeug, um dann eben sozusagen im Arbeitergestus auf den Truck zu steigen. Aber das sind ja auch positive Botschaften. Das sind Botschaften, die die Leute offenbar begeistern. Und ich habe jetzt viel gelesen und gehört von Leuten, die von Trump-Rallies erzählt haben und genauso erzählt haben. Da war eine Wahnsinnsstimmung. Die waren total euphorisch. Die haben stundenlang begeistert gewartet. Dann flippen die aus.
Diese Stimmung gab es auch
bei Harris. Ja, aber du sagst jetzt, ne, dann als Rednerin war sie eher enttäuschend, während ich von Trump-Veranstaltungen höre, wo die Leute sagen, und dann ging es erst richtig los. Ja. Dann kam er mit seiner Playlist, mit der Musik-Playlist. Und die Stimmung ist blendend. Also das finde ich das faszinierend. Dass man wahrscheinlich nicht unterschätzen darf, dass möglicherweise die hier vorherrschende Annahme, das ist alles eine Negativkampagne, so vielleicht nicht stimmt. Und das Zweite fand ich überhaupt interessant die ganze Zeit bei allem, was ich beobachtet habe, dass ja auch in dem Trump-Lager, in dem MAGA-Lager, viele Leute sagen, dass es ihnen darum geht, die Demokratie zu retten.
Absolut. Das ist ja das, was ich damit meinte. Die andere Seite sieht es ganz genauso. Die glauben wirklich, wenn die anderen, das ist das Problem in dieser Gesellschaft hier, jede Seite, mit wenigen Ausnahmen, glaubt, wenn die anderen gewinnen, geht die Welt unter. Das führt dazu, dass einfach alles so hochgepusht ist, inklusive der Gefühle, der Emotionen. Deswegen gibt es eine solche Angst. Ich habe neulich mit einem Psychiater gesprochen. Auf der demokratischen Seite, das sind ja fast vor allem Demokraten, die zum Psychiater gehen, es ist so, in den Städten. Es hat wahnsinnig zugenommen, die Leute haben irre Angst. Auf der anderen Seite gehen sie nicht unbedingt zum Psychiater, aber von einem Pastor in so einer großen Kirche, ja, der sagte auch, klar, er führt viele Gespräche darüber und Menschen haben mir auch gesagt, praktisch, es wird das Ende sein, wenn die Demokraten wählen. Nochmal zurück zu deinen Anmerkungen zu den Wahlkampfveranstaltungen. Diejenigen, die zu Trump gehen, die lieben Trump. Das ist nicht nur, dass man hingeht, weil man mit, wie bei Demokraten, mit Gleichgesinnten sein will, mit einer Kandidatin, die man vielleicht wirklich gut findet, denn die Stimmung war schon sehr gut, das kann man nicht anders sagen, ne? Da ging es auch hoch her. Aber bei Trump, da ist wirklich eine Liebe da zum Kandidaten. Und Trump-Reden sind jetzt nicht durchgehend begeisternd, wirklich nicht. Egal, wo man steht, wenn man anderthalb Stunden zuhört, da ist schon wahnsinnig viel auch langweilig. Aber der Mann ist ein Showman, der kann das. Diese Geschichte mit der Weste darauf zu reagieren, dass Joe Biden angeblich gesagt haben soll, dass die Anhänger von Trump Garbage sind. Er sagt, er habe gemeint, dass derjenige, der Puerto Rico als Müllinsel bezeichnet hat, dass der Müll sei. Aber darauf so zu reagieren, das ist eben auch original Trump. Und ja, er kann einfach auch gute Stimmung verbreiten, wenn man der Überzeugung ist, dass Trump der Richtige ist. Für diejenigen auf der anderen Seite ist das alles toxisch.
Die Frage, die mir viele Menschen mitgegeben haben in die USA und auch jetzt an Freunde und so weiter stellen, wie können die Menschen diesen verurteilten Verbrecher noch wählen? Und ich glaube, es hat auch vieles mit den Medien zu tun. Also auch damit, dass er 10 Jahre lang als Fernsehstar schon in den Wohnzimmern bekannt wurde und die Menschen sich jetzt irgendwie auf eine Weise mit ihm solidarisieren, oder wie siehst du das, Johannes?
Ja, natürlich, da sind wir bei dem Punkt, Trump wird nicht als Coach von Team USA gesehen, sondern Trump ist das Team. Und es hat, ja, es ist eine Form von fast Fandom, wie man es im Internet nennt, also Menschen, die einfach eine starke Zuneigung, Hingebung haben zu ihm, ihm letztendlich auch die Lügen abkaufen, obwohl sie vielleicht sogar in sich drin wissen, dass es de facto Lügen sind und sagen, es spielt keine Rolle. Hat natürlich, klang ja schon an, Stichwort Entertainer, jahrzehntelang abends im Fernsehen zu sehen, das sind natürlich Dinge von der Nahbarkeit. Sowas kann Kamala Harris gar nicht darstellen, egal wie talentiert oder nicht sie ist. Tatsächlich sind aber auch die Faktoren von außen sehr gegen, sage ich mal, die Regierungspartei. Wenn wir gucken, sind die USA auf dem richtigen Weg? Diese Umfrage, die immer gemacht wird, sind sie immer Nein, sagen 60, teilweise 65%, nur 30% Ja. Das ist natürlich schwierig dann, wenn man wie Harris mit der Biden-Regierung identifiziert wird, auch wenn man versucht, sich so ein bisschen davon abzusetzen. Interessant finde ich auch Stichwort Einwanderung. Wenn wir wir gucken, 2019 sagten 30%, wir brauchen mehr, 31% haben gesagt, wir brauchen weniger. Jetzt, Sommer 2024, nur noch 16% sagen, wir brauchen mehr, also knapp die Hälfte davon. Und 55% sagen, wir brauchen weniger, was natürlich auch zeigt, dass das eine große Schwachstelle ist. Bei all dem, was man ja auch sieht, umgekehrt, dass man eigentlich hier aus Europa guckt und sagt, naja, wirtschaftlich läuft's aber für die USA super, aber es wird offensichtlich nicht so wahrgenommen.
Ich meine, Johannes, du hast vollkommen recht, wenn du diese Immigrantenstatistik zitierst. Hier im Land würde nichts mehr funktionieren, wenn Immigranten in dem Maße nicht mehr kommen dürfen, beziehungsweise millionenfach gewaltsam außer Landes geschafft werden, wie das Donald Trump in jeder seiner Veranstaltungen ankündigt. Und ich gehe davon aus, dass wenn er gewählt wird, dass das dann auch so passieren wird. Denn Migranten halten hier ganz wichtige Bereiche des Lebens am Laufen. Ohne die geht's überhaupt nicht. Wir haben eine minimale Arbeitslosigkeit in dem Land. Du sprichst die Wirtschaftszahlen an, Johannes. Diese Woche, auf dem Papier ist das alles wunderbar. Wir haben die Inflation jetzt von 2,1%. Das ist so niedrig wie nicht mehr seit 2021, seit 3 Jahren. Das ist praktisch das Ziel der Fed, der US-Notenbank. Wir sind wieder bei 2,0%. Wie gesagt, Arbeitslosigkeit ist niedrig. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich dann rausgehe und kaufe mir ein Sandwich und das kostet, ich rede nicht von Washington, das kostet auch auf dem Land und Moritz wird das erlebt haben bei seinen Reisen, 10 bis 12 und manchmal noch mehr Dollar, dann nützen mir diese Zahlen nichts. Wenn ich irgendwo lebe, in einem Stadtteil zum Beispiel von Philadelphia, der jetzt, weil die anderen Stadtteile zu teuer geworden sind, cool wird und gentrifiziert und der Vermieter meine Miete, wie er das jedes Jahr kann, nicht um $50 erhöht, sondern mal eben um $500, dann nützt mir das nichts. Und das sind jetzt nicht episodische Geschichten. Seit der Pandemie sind ja auch so viele Amerikaner in Städte und aufs Land gezogen, wo es weniger kostet, weg von den Küsten, die ohnehin schon teuer waren. Und jetzt ist es da überall so. Du wirst das in North Carolina erlebt haben. Es ist der klassische Bundesstaat, wo Menschen hingegangen sind und wo jetzt die Preise auch ins Kraut schießen und viele Menschen einfach ausgepreist werden. Deswegen kommt auch dieser Satz immer: Die Inflation ist das größte Problem, die Wirtschaft ist das größte Problem, auch wenn es nach den Zahlen nicht so ist. Die Menschen spüren es halt so in ihrem Portemonnaie. Und wenn Donald Trump gewinnt, dann hat er zum zweiten Mal diesen außergewöhnlichen Vorteil, dass der eine bombige Wirtschaft übernimmt. Das war schon 2017 so und es wird 2025 auch so sein, anders als zum Beispiel Obama.
Was erhofft sich dann eine Wirtschaftsfigur, wenn man ihn so nennen kann? Das müssten wir auch mal diskutieren, was er für eine Figur ist. Wie Elon Musk davon, wenn der jetzt so auf Trump setzt. War ja auch nicht immer so, dass der ein glühender Republikaner war. So, jetzt wirft er sich dermaßen für Trump ins Feuer. Ist das ein Spieler? Wie nimmst du das wahr, Doris? Was bedeutet das? Was können wir daraus lesen?
Er hat sich auf jeden Fall, ob Überzeugungstäter oder nicht, mit Haut und Haaren verkauft. Ich glaube, alle Leute, die etwas zu sagen haben in Silicon Valley und anderswo mit Geld oder die etwas zu fürchten haben für ihre Geschäfte, wissen, dass es ein wahnsinnig großes Risiko ist, wenn sie jetzt ihre Unterstützung für Harris signalisieren. Andersrum ist das nicht der Fall. Harris wird Elon Musk nicht bestrafen oder sonst etwas mit dem tun, sollte sie gewinnen. Sie wird, ich nehme an, wenn es eine Regulierung gibt, dann wird es möglicherweise auch X treffen, aber dann wird es auch alle anderen treffen. Und das führt ja dazu, wir sehen das, da kann Johannes sicher noch mehr dazu sagen, wir sehen das ja dazu, dass bestimmte Dinge passieren, die ich mir so nicht hätte vorstellen können. Dass der Amazon-Besitzer eben, dem die Washington Post gehört, sagt, dieses Jahr machen wir nicht die absolut traditionelle Erklärung, welche Kandidatin, welchen Kandidaten wir unterstützen. Da ist schon einerseits eine Angst, andererseits ein Kalkül. Das sieht man auch bei bestimmten Firmen an der Wall Street, die sich schon Anfang des Jahres positiv zu Trump geäußert haben. Das wird mir schaden auf der einen Seite und natürlich auch die Hoffnung, wenn er das macht mit den Steuern wie geplant, dann wird es mir und meinem Geschäft auch nutzen.
Natürlich, gerade bei der Tech-Branche ist es letztendlich wie bei allen anderen Branchen. Die Ölbranche erwartet man jetzt auch nicht, dass sie sich für Kamala Harris ausspricht. Aber tatsächlich war das natürlich früher mal anders, ne? Weil die Tech-Branche in den USA stark progressive Werte verkörpert hat. Trump hat ja selber gesagt, naja, die haben mich alle angerufen, Tim Cook und so weiter vor der Wahl. Klar, weil die natürlich sozusagen ihre Schäfchen im Trockenen haben wollen, dass sie auf alles vorbereitet sind. Gerade weil natürlich bei, wie du es gesagt hast, bei Harris haben sie ja nichts Negatives zu erwarten. Aber bei Trump, wir haben es in der ersten Amtszeit oder in der letzten Amtszeit von Trump gesehen, gegen Facebook, Zuckerberg, was da für eine Wut auch da war, auch eine Form von Drohungsszenarien, wurde auch viel damit Verträgen gemacht, die dann zum Beispiel Amazon nicht bekommen hat. Solche Dinge spielen dann natürlich eine Rolle. Bei Musk sehe ich es noch ein bisschen anders, weil da sieht man, glaube ich, eine Form von Selbstradikalisierung, die schon sehr erstaunlich ist. Und er hat natürlich mit X inzwischen ein Medium, das sowas ist wie das neue Fox News. Fox News, kann man sagen, gucken mehr oder weniger nur noch die alten. X ist halt einfach eine Form von ja Radikalisierungsmaschine, die gut funktioniert. Einerseits, weil Musk natürlich ganz viele Leute aus dem reaktionären Spektrum, die gesperrt waren, zurückgeholt hat, die teilweise selber promotet und weil teilweise auch viele Progressive, viele Demokraten die Plattform verlassen hat. Ich habe eine Zahl gelesen, wenn man die Tweets anguckt von Republikanern und Demokraten, die man zuweisen kann, da waren das seit Sommer 2023 7,5 Milliarden Tweets von Republikanern und nur 3,5 Milliarden von Demokraten. Also da zeigt sich quasi, dass das schon eindeutig, sieht man auch in Deutschland, nach rechts in die reaktionäre Richtung tendiert und dadurch natürlich auch Stimmung macht, Meinung macht und natürlich in der Kombination mit Falschnachrichten, Gerüchten natürlich auch ja den Brunnen vergiftet, die Stimmung vergiftet, die im Land herrscht und auch letztendlich den Glauben an den Wahlprozess so ein bisschen unterminiert.
Mir haben vor kurzem Leute, Bekannte erzählt, mit denen ich die Gelegenheit hatte zu sprechen, die an der Wall Street, also in der amerikanischen Finanzwelt sind. Leute, die im Kommunikationsbereich da als Investoren tätig sind und Leute, die im Energiebereich tätig sind. Und die haben gesagt, da läuft eigentlich im Hintergrund ein ganz anderes Spiel schon ab, denn es geht um Regulierungsfragen der Zukunft, sowohl in der Kommunikationsbranche mit Blick auf die künftigen Möglichkeiten von Artificial Intelligence, das Interesse, möglichst wenig Regulierung zu haben, das da steht, und der Blick auf die Energiemärkte, denn das ist sozusagen das Gold der Zukunft. Es geht nicht mehr um Begrenztheiten von Rechnerleistungen, sondern es geht um die Verfügbarkeit von großen Mengen an Strom, die man für die Serverfarmen braucht, um dann die Artificial Intelligence so nutzen zu können, wie das in kurzer Zeit möglich sein wird. Und die haben gesagt, das ist das Spiel, das im Hintergrund abläuft. Die haben ein massives politisches Interesse an einer amerikanischen Regierung, die nicht reguliert.
Als ich jetzt in den USA war, war ich auch in Ashburn, Virginia. Das ist der Ort, wo die meisten Rechenzentren der Welt stehen, und habe dann auch eine Führung bekommen durch eins dieser Rechenzentren. Und da spürt man richtig, wo die KI-Rechner stehen, die Server, da ist die Luft heißer. Und da wird einfach viel mehr Energie umgesetzt. Aber gleichzeitig ist für die Energie auch so ein Thema, klar, brauchen sie da unbedingt, ein ganz wichtiger Standortfaktor, aber sie kümmern sich kaum darum, ob das jetzt erneuerbare Energien sind und so weiter. Also ja, KI hat da eine ganz große Rolle bei diesen künftigen Regulierungen. Johannes, würdest du sagen, dass jetzt, wenn die Silicon Valley Branche sich jetzt teilweise zumindest auf Trump einstellt und ihn irgendwie auch unterstützt, machen die das nur aus diesen geschäftlichen Gründen oder sehen wir da auch so einen Ideologiewandel?
Naja, es gibt natürlich immer den libertären Teil im Silicon Valley, der sowieso ganz, ganz wenig Regulierung, eigentlich gar keine Regierung haben möchte. J.D. Vance, der Vizekandidat, hat ja auch schon davon geredet, naja, eigentlich bräuchte sowas wie einen CEO für die USA, der mehr oder weniger alles durchsetzen kann. Da ist ja auch eine ganz große Abneigung gegen die amerikanischen Regierungsbehörden da. Also das ist schon eine Form, die es da immer gegeben hat, aber die sich jetzt natürlich auch, sag ich mal, leichter nach außen traut. Weil du, Stefan, gesagt hast, Stichwort Energie. Man muss aber auch sagen, ne, also die Biden-Regierung hat in Sachen Energie, und zwar in Sachen fossile Energie, so viel ermöglicht wie keine zuvor. Ne. Inzwischen 16% der Rohölproduktion weltweit kommen aus den USA. Die Saudi-Arabien sind es nur 11%. Also Gas und Öl zusammen sind die USA der größte Produzent. Also da muss man sagen, da kann Trump natürlich noch irgendwie ein bisschen mehr von Alaska oder sowas freigeben. Aber am Ende des Tages passiert da schon eine Menge. Und da sind wir vielleicht mal mit dem Blick aus Brüssel. Natürlich hat Energieförderung dafür gesorgt, dass ja die USA inzwischen ein starker Konkurrent nicht nur für Deutschland sind, was die Industrie betrifft, sondern für ganz Europa. Ich weiß nicht, wie du siehst, Peter, was man dann auch machen kann aus europäischer Sicht und wie man dann jetzt auch drauf blickt.
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Problem für die Europäische Union und eines, das schon in den Tagen vor der Wahl spürbar geworden ist. Und zwar an einer Reaktion in Peking. Das mag jetzt verwundern, aber wir erinnern uns, dass vor einigen Tagen erst die Strafzölle, die Ausgleichszölle der Europäer auf chinesische Elektroautos in Kraft getreten sind. Und in den Monaten vorher hatten die Chinesen ja schon damit gedroht, was sie alles im Gegenzug würden tun können. Sie hatten auch gedroht, die deutsche Autoindustrie aufs Korn zu nehmen mit Strafzöllen für Autos mit besonders viel Hubraum, Verbrennermotoren mit besonders viel Hubraum. Sie wollten europäische Landwirtschaftsprodukte mit Strafzöllen belegen. Nichts davon ist geschehen. Natürlich gab es lauten Protest aus Peking, aber ansonsten hat Peking in einer ersten Reaktion einfach nur mal eine Gegenklage bei der WTO erhoben. Das heißt, Peking verhält sich da eigentlich als Reaktion auf die europäischen Zölle sehr regelkonform. Und dann haben sich alle gefragt, wie kann das jetzt sein? Und dann hat man sich das so zusammengereimt, dass sie gesagt haben, na, wenn Trump da nächste Woche die Wahl gewinnt und dann wirklich einen Handelskrieg mit China hochfährt, dann braucht China Verbündete. Und diese Verbündeten, die können nur in Europa sitzen und denen will man jetzt nicht mit Gegenzöllen zu den Autozöllen gleich mal vor den Kopf stoßen, sondern da will man sich ein Hintertürchen offen halten, um möglicherweise in diesem Dreiecksverhältnis Peking, Washington, Brüssel, die Brüsselaner so ein wenig auf seine Seite ziehen zu können. Und damit sind wir sozusagen ökonomisch bei der Kernfrage für die Europäer, die sich aus der Wahl ergibt. Was würde die Wahl Trumps bedeuten für die ökonomischen Beziehungen transatlantisch, die aber immer durch die Brille gesehen werden, wie man mit China umgeht, mit der aufsteigenden, immer weiter aufsteigenden Weltmacht China umgeht. Da hat es massiven Druck auch aus Washington gegeben, sich dem amerikanischen Kurs gegen Peking anzuschließen. Die Europäer haben versucht, sich ein wenig dagegen zu sträuben und wir sehen jetzt sozusagen, wie Peking schon mal vor den Wahlen in Washington vorbaut und versucht, die Europäer in ihr Lager zu ziehen für den vermuteten Dreieckskampf Washington, Brüssel, Peking. Also das wird eine hochbrisante Angelegenheit. Wie kann sich Europa da positionieren? Gerät es zwischen diese beiden Blöcke? Wie kann es da seine eigene Statur aufrechterhalten? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, ja, viele hier erinnern sich noch an die Art und Weise, wie Trump mit den Europäern wirtschaftlich umgesprungen ist. Strafzölle auf Stahl, Strafzölle auf Aluminium. Mit der Biden-Administration sind diese Konflikte nicht etwa gelöst worden, sondern nur eingeschläfert worden für eine Weile. Das Agreement, das da in dem Stahl- und Aluminium-Streitfall gefunden worden ist, dass man diesen Streit einfach mal nicht weiter eskalieren lässt, das läuft im Frühjahr aus und man ahnt, wie Trump damit umgehen würde. Er hat ja viele zusätzliche Strafzölle auf europäische Produkte angekündigt und Europa, insbesondere Deutschland, ist immer abhängiger geworden von den USA in den letzten Jahren. Also da besteht viel Grund zur Sorge und insofern, das hat auch noch mit dem Thema Verteidigungspolitik zu tun und insofern will ich einfach mal erinnern an einen Satz, den Schallenberg gesagt hat, also nicht der Schalker Mittelfeldspieler Ron Schallenberg, sondern der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg, der hat nämlich gesagt, jeder halbe Satz, der im Moment auf einer Farm in Süd-Idaho gesagt wird, versetzt alle von Porto bis Helsinki in Panik. Und deswegen eben meine Anmerkung, dass Brüssel im Moment sowas wie ein Vorort von Washington D.C. ist.
Vielleicht muss man nochmal sagen, Stichwort Zölle. Harris hat ja gesagt, in Bezug auf China, je nachdem, können wir auch hart durchgreifen. Zu der EU wird es ja da wahrscheinlich keine größeren Veränderungen geben, bis eben auf diese Konflikte, die ja weiterhin nur eingeschläfert sind, wie du gesagt hast. Trump hat ja gesagt, wir machen 10% auf alles, was aus dem Ausland kommt. Ne? Zuletzt sogar 20% und bei den Chinesen noch, ja, vielleicht 60%. Ironischerweise, wenn jetzt 10% Zoll auf alles kommt, was aus dem Ausland kommt, die USA importieren ja wahnsinnig viel, heißt natürlich einmal viel Geld für den Staat, ich glaube 300 Milliarden US-Dollar wird irgendwie geschätzt, aber natürlich dieses Thema Inflation würde dadurch natürlich wieder massiv nach oben gehen. Also es ist so ein bisschen, das zeigt ja auch, dass es gar keine...
Das ist das Traurige.
Ja, es gibt kein wirkliches Konzept.
Man hat ja vor 4 Jahren schon Zweifel gehabt, ob Trump das Konzept von Zöllen überhaupt verstanden hat, weil er hat ja geglaubt, dass sozusagen die Chinesen diese Zölle bezahlen und er die Chinesen damit abstrafen würde, wenn er Strafzölle auf chinesische Produkte, die in die USA importiert werden, legen würde. Nein, das sind amerikanische Verbraucher, die das zahlen. Er hat beispielsweise auch gesagt, er wolle, dass die deutschen Autokonzerne zu amerikanischen Autokonzernen werden. Also mal davon abgesehen, dass er möglicherweise im Moment mit den deutschen Autokonzernen gar nicht so viel besonders viel Freude hätte, so wie die in Form sind oder wie sie nicht in Form sind. Aber da steckt natürlich auch die Drohung mit einer Form von Industriepolitik dahinter, mit der die Europäer schon seit geraumer Zeit zu tun haben, nämlich seit Joe Biden. Und auch da sehen wir wieder, dass es da durchaus Entsprechungen gibt in beiden politischen Lagern, Demokraten und Republikaner, seit Joe Biden den Inflation Reduction Act auf die Beine gestellt hat und mit massiven Subventionen versucht, europäische Industrien aus Europa abzuziehen und in die USA zu locken. Da fürchtet man hier natürlich, dass das noch viel, viel stärker der Fall sein wird nach einem Wahlsieg von Donald Trump.
Es geht sowohl um die Subventionen durch dieses IRA-Gesetz, aber es geht natürlich auch durch Zwang, wie durch das CHIPS-Gesetz. Das CHIPS-Gesetz, was eben das Ziel hat, eine eigene Produktion in den USA von ganz wichtigen Dingen wie eben Chips zu ermöglichen. Und das verpflichtet natürlich auch Autobauer, bestimmte Teile, die sie einbauen in ihren Autos, in den Batterien zum Beispiel, dass die in den USA hergestellt werden müssen, wo sie bislang fast alle aus China kamen.
Und damit zeichnest du jetzt, Doris, auch die Kontinuitäten auf, die in den USA ja angelegt sind und die sich in irgendeiner Form nur in unterschiedlicher Geschwindigkeit, in unterschiedlicher Drastik fortsetzen würden, egal wer diese Wahl gewinnt. Das ist ja was, worauf wir uns immer wieder einstellen müssen. Es ist der Unterschied zwischen beiden vielleicht nicht so groß, wie das manchmal gesehen wird. Doris, wo siehst du wirklich jetzt, wenn wir mal die Außenpolitik insgesamt anschauen, wo siehst du wirklich die unterschiedlichen Profilierungen und wo muss man sich darauf einstellen? Es verändert sich für Europa jedenfalls in bestimmten fundamentalen Fragen nicht so viel.
Also ich würde das schon noch weit über das Verbale hinaussehen, die Unterschiede. Wenn wir uns zum Beispiel die NATO anschauen, vergleichen wir die erste Trump-Präsidentschaft mit einer möglichen zweiten. Bei der ersten Präsidentschaft war er umgeben von Militärs in allen möglichen Funktionen und Menschen, die absolut das klassische alte Republikaner-Profil hatten. John Bolton als ein Beispiel, also NATO, Falken, Verteidigung hoch und Bündnis hart gegen Russland und andere. Das ist vorbei. Trump hat ja in den letzten Jahren und mit ihm seine Partei, denn es ist ja seine Partei, es sind nicht mehr die Republikaner, haben alles, was Institutionen ist, diskreditiert, das Vertrauen systematisch untergraben. Das gilt für Institutionen wie das FBI, wie die CIA, wie die Agenturen. Das gilt aber zum Beispiel auch für die gesamte Militärspitze. Er versucht da zwar immer die normalen Soldaten, natürlich, das ist in Ordnung, aber die Militärs haben alle keine Ahnung und schlimmer. Insofern glaube ich, dass wirklich ganz andere Zeiten zukommen auf das Verhältnis der USA zu den Partnern in Europa. Und das betrifft nicht nur die Ukraine. Denn jemand, der sich offensichtlich gut versteht mit Wladimir Putin an der Spitze der USA, das wird Auswirkungen haben. Und was die Wirtschaftspolitik angeht, Peter hat da schon vieles wirklich mal gut erklärt, finde ich. Vielen Dank. Und das Einzige, was ich noch dazu sagen würde, ist, man muss den Trump manchmal auch ernst nehmen. Er sagt zwar ganz oft Dinge, da fragt man mit den Zöllen, fragt man sich, wie kommt er drauf, das ist doch alles falsch. Das ist ihm dann auch egal letztlich, wie die Konsequenzen sind. Das ist ja so traurig für die Wähler, die ihn wählen und die sie dann ausbaden müssen. Aber es wird kommen. Und das ist eben der Unterschied. In der ersten Präsidentschaft ist vieles noch aufgehalten worden. Aber die Leute um ihn rum sind dieses Mal wirklich entschlossen. Und wer soll ihn denn aufhalten? Schauen wir vielleicht für eine Sekunde nur mal auf die anderen Wahlen, die auch am 5. November stattfinden. Die Wahlen zum Kongress. Es werden viele Senatssitze besetzt. Es werden alle Abgeordnetensitze besetzt. Hier wird alle 2 Jahre gewählt. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Grund, warum Abgeordnete ungelogen ein Drittel bis die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen, Wahlspenden einzutreiben. So. Da wird gewählt. Es ist überhaupt nicht klar, wie die Wahl ausgeht. Im Abgeordnetenhaus ist es gut möglich, dass es wieder eine knappe republikanische Mehrheit gibt. Nicht sicher, aber möglich. Aber was sicher ist, ist, dass die Demokraten den Senat verlieren werden. West Virginia ist jetzt schon verloren. Es wäre ein Wunder, wenn John Tester in Montana noch gewinnt. Er liegt 6 Prozentpunkte zurück hinter seinem republikanischen Konkurrenten. Das ist jenseits des Fehlerbereichs. Und selbst in Wisconsin liegt die Senatorin, die Anfang des Wahlkampfes viele Punkte vor ihrem republikanischen Kandidaten lag, jetzt nur noch in den letzten Umfragen unter 1% vorne. So, der Senat geht verloren. Der Supreme Court ist sowieso schon konservativ, was wir ja auch in all den ganzen Deregulierungsentscheidungen in den letzten Jahren gesehen haben. Da gibt es keinen Widerstand mehr. Und diejenigen, die jetzt noch im Senat sind, die Senatoren, das sind auch nicht mehr mehrheitlich die alten Falken und die NATO-Unterstützer.
Eine der eindrücklichsten Erfahrungen jetzt auf unserer US-Reise, wir waren viel bei Thinktanks auch unterwegs, wir waren bei der sehr konservativen Heritage Foundation, das sind diejenigen, die dieses Projekt 2025 geschrieben haben, was ja ein 900-seitiges Buch, glaube ich, ist mit wahnsinnig vielen Plänen, die dann eine Trump-Administration und mit Unterstützung des Senats dann umso mehr natürlich noch umsetzen kann. Die haben wir gefragt, in was für einer Situation sind wir eigentlich? Könnte da vielleicht auch ein Bürgerkrieg oder sowas rauskommen? Und die haben dann gesagt, wir haben einen Cold Civil War schon jetzt laufen. Und ich habe sie auch gefragt, wie das dann wieder zusammenkommen könnte. Und die sagten dann, nee, eine Seite wird gewinnen und das ist unversöhnlich. Das wird nicht weiter zusammengehen. Und da fragte ich mich, sind wir da schon da, wo Ungarn vielleicht ist, Peter, der du auf Brüssel auf solche europäischen Entwicklungen schaust?
Ich glaube, Ungarn ist eine völlig andere Situation. Viktor Orban ist ja noch immer nur wenige Schritte von einer Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament entfernt und hat jetzt das erste Mal überhaupt mit einer wahrnehmbaren Opposition zu tun. Also da sind die Verhältnisse doch völlig anders. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf die NATO eingehen, weil das Atlantische Bündnis versucht hier ein wenig die Wogen der Besorgnis zu dämpfen, wobei ich nicht weiß, wie tragfähig diese Argumente sind. Also sowohl der alte als auch der neue NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Rutte, beide haben gesagt, nein, wir müssen keine Angst haben, die USA ziehen sich nicht aus der NATO zurück, die bleiben schon drin. Aber ich denke, dass die NATO ganz gewaltig ihren Charakter verändern wird. Ich lese gerade, ich weiß nicht, ob von euch auch jemand das Buch auf dem Tisch hat, das neue Buch von Bob Woodward, Krieg, der sozusagen die Amtszeit Bidens mit diesen beiden außenpolitischen großen Herausforderungen, der Ostkrieg und Ukraine-Krieg, skizziert, und er schildert da eine Situation, wie als es feststand, dass Russland in die Ukraine einmarschieren würde, Biden alle Gesandten, die er zur Verfügung hatte, ins Baltikum und in andere ukrainische Nachbarstaaten geschickt hat und denen den Auftrag gegeben hat, versichert den Leuten dort, wir stehen zu Artikel 5, wir sind eine Gemeinschaft, wir stehen zusammen und ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir aufpassen, dass Putin nicht noch weiter die Panzer durchrollen lässt, wenn er die Ukraine eingenommen hat. Damals ist man noch davon ausgegangen, dass Putin höchstens 3 bis 5 Tage brauchen würde, um sich die Ukraine unter den Nagel zu reißen. Mittlerweile sieht das ja völlig anders aus. Ich erinnere mich an Äußerungen von Trump, wo er gesagt hat, naja, wenn die nicht genug zahlen für unsere Schutzdienstleistung, die Europäer, dann sage ich dem Putin, er kann sich die Länder unter den Nagel reißen, er kann sie haben. Und damit, wenn er das durchsetzt, wenn er in der NATO bleibt und das sozusagen zur Maxime seines Handels macht, dann wird die NATO sozusagen von einer Wertegemeinschaft, einer transatlantischen Wertegemeinschaft, zu einem, ja was, Dienstleistungsunternehmen in Sachen Sicherheit, wo die USA sozusagen den Schutz anbieten gegen Geld. Ich weiß, man kann auch sagen, dass das das System Palermo ist, wie bei der Mafia. Aber dann hätte die NATO einen anderen Charakter. Und das ist natürlich etwas, was durch Sätze, wie sie jetzt von Stoltenberg und Rutte zu hören waren, der Trump wird schon nicht aus der NATO rausgehen. Das sind Bedenken, die da gar nicht mit solchen Sätzen auszuräumen sind.
Vor allem der Spaltpilz, den Trump widersetzen wird. Peter, du erinnerst dich, das war 2017 der Fall. Das hat in der EU, in der NATO Folgen gehabt, weil natürlich gerade kleine Länder oder Länder, die vielleicht auch ideologisch näher dran sind an dieser Richtung, dann schauen, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Und das auch wird den Charakter beider Organisationen und auch des europäischen Kontinents damit verändern.
Und trotzdem würde ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich glaube, auch der Charakter der NATO, des westlichen Bündnisses, auch dann verändern wird, wenn Kamala Harris diese Wahl gewinnen wird. Ich glaube, dass Kamala Harris in der Tradition steht, die dann zurückführt zu Obama, nämlich der Hinwendung Amerikas zu anderen Regionen der Welt, bei ihr auch biografisch verkörpert, die asiatisch-pazifische Region. Das ist was, was wir bei Obama gesehen haben. Und Joe Biden, insofern geht mit Biden dann vielleicht wirklich was zu Ende, wahrscheinlich der letzte US-Präsident gewesen wird, der diese klassische transatlantische Orientierung verkörpert. Der Präsident, der in seiner ganzen Biografie immer wieder Europa besucht hat, Europa in der Tiefe kennt, als Senator schon Sonderkommissionen geleitet hat, die sich mit der Krise auf dem Balkan damals in den 90ern beschäftigt haben, der immer auf der Sicherheitskonferenz gewesen ist, schon als Senator. Das wird so doch auch mit Kamala Harris nicht weitergehen. Und wenn wir auf die Ukraine schauen, dann würde ich sagen, dann sehen wir ja zwei Tendenzen. Die eine ist, jetzt auf den letzten Metern der Biden-Präsidentschaft nochmal zu sichern, dass die Ukraine möglichst viel Unterstützung bekommt. Und gleichzeitig sehen wir, wie diese Unterstützungsbereitschaft schon an Erschöpfungsgrenzen kommt. Die G7, die im Juni bei ihrem Treffen in Italien versprochen haben, 50 Milliarden für die Ukraine nochmal zu mobilisieren, haben das dieses Paket bis heute nicht fertig schnüren können. Und wenn wir Deutschland anschauen, dann sehen wir doch auch ganz klar, wie diese Unterstützungsbereitschaft an Erschöpfungsgrenzen kommt.
Ja, Stefan, da lass mich dazu anderthalb Sätze sagen. Also diese Hinwendung in den pazifischen Raum der USA, in der Tat, das war ein großes Thema unter der Obama-Präsidentschaft. Aber ich glaube, das ist eine Botschaft, die in Europa angekommen ist. Und Europa selbst hat ja mittlerweile verstanden, dass es sich auch um diese Weltregion kümmern muss. Anders ist ja gar nicht zu erklären, dass eine deutsche Fregatte durch die Taiwanstraße fährt. Also auch Europa ist zunehmend in dieser Weltregion präsent, weil eben wir wissen, dass alles mit allem zusammenhängt und die Europäer sich nicht auf sich selbst besinnen können, weil dann verkommen sie zu einem Blinddarm des asiatischen Kontinents. Also die Botschaft ist längst angekommen. Was die Ukraine angeht, naja, die Sache ist nicht ganz so nach meinem Verständnis, wie du sie gerade dargestellt hast. Die 50 Milliarden sind da. Damit hat man versucht, die Unterstützung für die Ukraine Trump-proof zu machen. Das war tatsächlich das Wort, das da geprägt wurde. Was nicht klar ist, ist, wie groß der Anteil der USA sein wird, weil die Europäer eine bestimmte Bedingung bislang nicht erfüllen konnten, nämlich die Verlängerung des Sanktionsrhythmus von 6 Monaten auf 3 Jahren. Das verhindert Viktor Orban hier, aber die 50 Milliarden sind da und dadurch entstehenden Zusatzkosten.
Aber wie du sagst, das ist immer noch nicht klar, wie die Finanzierung genau zustande kommt. Und das muss man erst mal sehen, wie das...
Es besteht die Zusage der Europäer, mit bis zu 40 Milliarden da reinzugehen. Und nur wenn das Problem mit Orban noch gelöst wird, steigt der amerikanische Anteil nochmal. Und das Projekt, den Westen Trump-proof zu machen und die Ukraine-Unterstützung Trump-proof zu machen, würde dann für die Europäer nochmal etwas billiger zu werden. Aber, was man ja wissen muss, diese 50 Milliarden... die reichen ja möglicherweise gar nicht so sehr weit. Und deswegen steht natürlich die Frage im Raum, und was machen wir, wenn die Knete weg ist? Wer springt dann auch ein? Das müssten die Europäer dann alleine machen. Die müssten dann auch alleine die Waffenhilfe für die Ukraine komplett bezahlen, wenn Trump da aussteigt. Und da sind sich alle einig, das können die Europäer gar nicht, abgesehen vom politischen Widerstand, den du gerade schon angesprochen hast, Stefan.
Man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, Stefan, wenn du sagst, unter Kamala Harris wird sich das ändern, ich bin da nicht so sicher, dass es sich wegen Kamala Harris ändern wird, weil es bis jetzt auch keine Anzeichen gibt, dass sie sich stärker nach Asien orientiert. Sie war sehr oft bei der Sicherheitskonferenz und häufiger in Europa, aber meines Wissens so gut wie gar nicht in Asien.
Doch,
was
sie ist nach
aber
Asien
sicher,
doch auch gereist.
Ja, aber nicht in der Häufigkeit, das meine ich. Aber was sicher der Fall sein wird, mit einem Kongress, der so aufgestellt sein wird, wie er aufgestellt sein wird, kann jede Präsidentin wollen, was sie will in Sachen Ukraine-Hilfe. Wenn sie das Geld nicht dafür bekommt, dann können die USA nicht helfen.
Und mich würde jetzt noch interessieren, Stefan, weil du ja darauf aufblickst, wie steht denn die Bundesregierung außenpolitisch jetzt auch schon mit der möglicherweise künftigen Administration in Verbindung? Also ich weiß zum Beispiel, die Heritage Foundation, die hatten Besuch von konservativen Politikern, hatten aber auch Besuch von den Grünen in Deutschland.
Wie sind da die Position? Ja, die Bundesregierung ist im Grunde seit einem Jahr dabei unterwegs, gezielt die Kontakte auch in das republikanische Lager zu suchen oder zu reaktivieren, da wo sie mal da waren. Annalena Baerbock ist letztes Jahr im Herbst ganz gezielt auch in den Süden, ich glaube nach Texas gereist, hat da Republikaner getroffen. Der Koordinator für die transatlantischen Beziehungen hat diese Kontakte immer wieder gesucht. Aber die entscheidende Frage aus Deutschland ist vielleicht, von welcher Bundesregierung sprechen wir? Denn das wird sich möglicherweise auch jetzt in den nächsten Tagen entscheiden. Und da wird ja vielleicht das, was in den USA passiert, auch nochmal eine Rolle spielen, ob diese Bundesregierung überhaupt bis zum regulären Wahltermin durchhält. Da sehen wir im Moment auch die Fliehkräfte auf offener Bühne hier. Und ich glaube, wenn wir anschauen, was hier in der Koalition los ist, dann ist möglicherweise ein Trump-Sieg in den USA das Letzte, was diese Regierung hier, diese brüchige Ampelkoalition nochmal zusammenschweißen könnte. Ich würde sagen, nach jetzigem Stand möglicherweise sogar etwas wahrscheinlicher ist, dass wir hier einen Bruch dieses Regierungsbündnisses sehen, da Neuwahlen in Deutschland sehen. Jetzt male ich mal ein Szenario auf. Das wahrscheinlichste Szenario nach den jetzigen Umfragen ist, dass wir dann in Deutschland eine große Koalition sehen werden, CDU geführt. Frühe Neuwahlen geben Olaf Scholz nicht die Zeit, die er braucht, um den großen Rückstand gegenüber der Union aufzuholen. Auch in der Union weiß man, dass man mit Blick auf die Entwicklungen in den USA, über die wir gesprochen haben, dass man massiv Geld generieren muss, um die Verteidigungsausgaben, um die NATO-Ziele zu erreichen, um das erfüllen zu können. Und dass man wahrscheinlich neue Sondervermögen für die Bundeswehr braucht. Das weiß man auch in der CDU. Natürlich schiebt das bloß auf den Tag nach der Wahl. Dafür braucht man dann eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag. Und jetzt schauen wir uns mal an, wenn das stimmt, was viele sagen. Ein vorzeitiges Ende würde jedenfalls auch die Ränder des Parteiensystems, die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht, beflügeln. Dann brauchen die nur noch wenige Prozentpunkte zulegen zu dem, was sie im Moment haben. Im Moment sind die zusammen etwa bei 25%, wenn sie bei 28% landen, dann haben die mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag und dann kriegst du ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht oder die AfD die nötigen verfassungsändernden Mehrheiten nicht mehr hin, um Sondervermögen für die Bundeswehr zu machen. Dann sind wir auch in einer völlig anderen Welt.
Du hast ja gerade eindrücklich beschrieben, vor was für Schwierigkeiten die Bundespolitik gestellt werden kann durch einen Trump-Wahlsieg. Ich hatte das vorhin getan mit Blick auf die Europäische Union. Ich will aber nicht verhehlen, dass es auch ein paar wenige Gegenstimmen gibt. Denn es gibt ja das alte Theorem, dass Europa immer dann wächst, stärker wird, wenn es in eine Krise gerät. Und es gibt durchaus ein paar Leute hier in Brüssel, die sagen, na, wenn der Trump uns so richtig in die Parade fährt, dann schweißt uns das erstmal so richtig zusammen und die EU macht den nächsten qualitativen Entwicklungsschritt. Ich halte das für ziemlich optimistisch, aber wer weiß.
Wie gesagt. Schauen wir doch mal konkret am Ende dieses Politik-Podcasts noch mal in die nächste Woche. Ganz praktisch. Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Doris, lohnt es sich, die Nacht am Dienstag in Deutschland um die Ohren zu schlagen und vor den Fernsehern zu sitzen? Oder kann man ruhig ins Bett gehen, aufwachen, weil sowieso klar ist, wenn man dann morgens um, ich weiß nicht, 6, 7, 8 den Deutschlandfunk einschaltet, wissen wir auch noch nichts.
Also es lohnt sich natürlich unbedingt, die Nacht am Radio zu verfolgen und Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur Radionacht zu hören, die in dieser Nacht durchmoderiert und live hier aus den USA berichten wird. Aber Ergebnisse, da habe ich 3 Szenarien. Also entweder Trump gewinnt dann doch überraschend klar mit 6, 7 Swing States, dann sind wir ziemlich schnell mit den Ergebnissen da. Oder Harris gewinnt ziemlich klar mit 5 Swing States, 4 vielleicht und Nebraska. Und dann sind wir relativ schnell klar. Oder es wird super knapp, so wie eben 2020. Und wir zählen eine Woche später immer noch. Ne?
Okay, und wenn dann gezählt wird, schon jetzt werden die Rechtsstreitigkeiten vorbereitet. Ich glaube, erste Klagen sind absolut ja schon erhoben. Das geht vor die Gerichte. Worauf muss man da achten? Was sind da die Hauptstreitpunkte, die da am Ende dann vor den Gerichten landen oder dort schon gelandet sind?
Es wird in den USA immer geklagt rund um Wahlen. Das muss man vorneweg sagen. Aber was dieses Mal anders ist, ist, dass auf republikanischer Seite es um viele Klagen geht, die schon in der Klage nicht den Anspruch haben, dass das Problem gelöst wird bis zur Wahl. Und das lässt eigentlich nur einen Schluss zu, dass mit diesen Klagen der Boden bereitet werden soll für Anschließendes, diese Wahl war gefälscht für den Fall, dass Trump verliert. Dass mit diesen Klagen das Vertrauen untergraben wird, werden soll in den Wahlvorgang, in die Wahl als solche, wie ja schon in den letzten Jahren systematisch das Vertrauen in ganz viele Institutionen dieses Staates untergraben worden ist. Es gibt auch Organisationen, die geklagt haben, die das ganz klar gemacht haben bei der Klageerhebung. Und wir müssen dazu wissen, wir erinnern uns vielleicht noch an Rudy Giuliani und andere, die 2020 geklagt haben oder diese Pressekonferenz, die viele hier in den USA gesehen haben, wo ihm die Haarfarbe, als er schwitzte, durch das Gesicht lief. Diese clownesken Sachen sind vorbei. Wir haben Leute wie Stephen Miller, enger Berater des, in der ersten Zeit von Präsident Trump, ein Jurist, der mit America First Legal seit Jahren geplant hat, wie man, wo man genau ansetzt bei den Klagen. Zum Beispiel Klagen in Pennsylvania gegen die Stimmen von Auslandsamerikanern und militärischem Personal außerhalb der USA. Diese Klagen hätte man vor einem Jahr einreichen können, vor 10 Jahren einreichen können, vor 20 Jahren einreichen können, denn das Argument der Kläger ist, die benutzen andere Ausweise als Voter-ID, also um zu sagen, dass sie sind, wer sie sind, als die üblichen Menschen in Pennsylvania. Und das ist nicht in Ordnung. Aber diese Klagen hat man erst eingereicht, weniger als 90 Tage vor der Wahl, als die ersten Briefwahlunterlagen schon rausgeschickt worden waren nach Europa und sonst wo, wo eben die USA Militär haben und Auslandsamerikaner wählen und teilweise schon zurückgekommen sind. Hier geht es darum, wirklich anschließend sagen zu können, diesen Teil der Stimmen, den können wir nicht zählen, weil da ist ja eine andere ID. Das heißt, da wird es, falls Trump nicht gewählt wird, massiv Versuche geben zu sagen, hier, wir haben die Belege, wir haben an so vielen Stellen Hinweise, dass das alles Betrug ist. Und wie gesagt, hochprofessionell dieses Mal.
Und man muss auch sagen, dass auf Social Media, speziell auf X, natürlich diesem Narrativ gerade Futter gegeben wird. Ne? Man gefälschtes Video ist aufgetaucht, wo jemand angeblich in Pennsylvania Wahlzettel zerstört. Das geht hin, bis dass dann jemand beschuldigt wird, dass er die Box mit den Wahlzetteln klaut. Dann stellt sich raus, es ist der Leiter der örtlichen Poststelle, der die sozusagen abholt. Also es ist massiv, es ist sehr, sehr viel Inhalt, der in diese Richtung gepostet wird, dass man eigentlich mit dieser Idee, dem Ganzen entgegenzusteuern als Verantwortlicher oder auch nur als jemand, der sich damit auskennt, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert, weil das eben im Minutentakt kommt.
Das ist das eine, und vor allem dringen diese Menschen nicht ein in die Kreise, in die Bubbles, in denen die anderen Dinge verbreitet werden. Das habe ich bei Gesprächen mit Wählern gesehen. Und wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass Donald Trump bei jeder Wahlveranstaltung sagt, ich liege weit vorne in allen Swing States. Das ist absolut gelogen, das stimmt nicht. Wenn er irgendwo vorne liegt, ist es vielleicht ein Punkt, vielleicht mal 2 Punkte. Aber das ist das, was seine Wähler glauben. Und das ist das, was sie eingefüttert kriegen durch X und andere Bubbles, in denen sie unterwegs sind. Und wenn es dann eben nicht so kommt, ja.
Daraus leitet sich ja dann die letzte und die beunruhigendste Frage ab, die man an der Stelle jetzt stellen muss. Bleibt das in diesem Fall bei Auseinandersetzungen in den Gerichtssälen? Es gibt eine, das fand ich interessant, eine Gruppe von amerikanischen Wissenschaftlern, die vor einigen Jahren im Auftrag der CIA Kriterien entwickelt haben, um Staaten zu monitoren, zu beobachten und vorherzusagen, in welchen Staaten gewaltsame Auseinandersetzungen drohen. Da haben die bestimmte Kriterien für die Beurteilung von Demokratie und andere Voraussetzungen, Spaltungen von Gesellschaften entwickelt, um da Vorhersagen treffen zu können. Und einige dieser Wissenschaftler haben jetzt dieses gleiche Schema auf ihr eigenes Land angewandt und haben gesagt, die USA sind inzwischen im deutlichen Risikobereich. Die Demokratie weist Defizite auf, Defekte auf. Und es gibt ein Aggressionspotenzial, eine Spaltung im Land, die sich gewalttätig entladen kann. Doris, wie siehst du das?
Vorneweg möchte ich gern sagen, dass ich eigentlich überhaupt kein Doomsayer bin und dass ich auch bis jetzt nicht viel drüber berichtet habe. Aber tatsächlich, du sprichst die Spaltung an, ich habe das eingangs gesagt, für die Menschen ist das Gefühl so existenziell, dass es um so viel geht, eigentlich um alles, das habe ich auch gehört, dass ich das absolut sehe, dass Menschen, die es sonst nicht tun würden, gewalttätig werden könnten. Und das betrifft die normalen Menschen. Das betrifft die Art von Gewalt, wie wir 2020 sie erlebt haben vor Wahllokalen. Aber was viel schlimmer ist und was einfach belegt ist, die Rechten, die rechtsextremen Gruppen, die hier so Militias heißen, die sind inzwischen wirklich gut organisiert. Und es ist ja nicht so, dass in der Polizei keine Trump-Anhänger sind. Und wenn wir zum Beispiel auf die Sheriffs schauen, die in vielen Bezirken der USA gewählt die lokale Macht verkörpern, da gibt es schon länger eine Gruppe, die ein ehemaliger solcher Sheriff gegründet hat, die sich Constitutional Sheriffs nennen und die ungefähr Mitglieder 10% der Sheriffs haben, die der Meinung sind, dass sie in ihrem Bezirk, USA, es wird ja gewählt in Wahlbezirken, nicht in Staaten, die einzige wirkliche Macht sind. Nicht der Bürgermeister, nicht andere State Police, sie. Und derjenige, der diese Constitutional Sheriffs gegründet hat, ist absolut überzeugt von dem, was Donald Trump macht, steht für das, was er vertritt und hat auch enge Verbindungen zu eben rechtsextremen Gruppen. Der kommt nun aus Michigan. Er selber ist kein Sheriff mehr, aber wie gesagt, er leitet diese Gruppe. Und allein dieses kleine Beispiel, ja, das lässt mich schon schlecht schlafen.
Dazu noch eine Zahl. Die University of Chicago hat im Januar eine Umfrage durchgeführt. Wer der Aussage zustimmt, Force, also Gewalt oder Zwang, ist gerechtfertigt, wenn man sicherstellen muss, dass Kongressabgeordnete oder andere Regierungsbeamte Offizielle das Richtige tun. Und da haben 12% der Demokraten gesagt, ja, 15% der Independents und 19% der Republikaner. Also auch da sieht man, es gibt keine Mehrheit, aber es gibt einen nicht geringen Teil, der tatsächlich sagt, okay, am Ende des Tages lösen wir politische Konflikte im Zweifelsfall vielleicht nicht mehr so, wie wir es unter Demokraten normalerweise machen.
Und diese Gewalt, was man so aus den Redaktionen, die wir in den USA besucht haben, hört, die haben Leute schon bereit, die auf gepackten Koffern sitzen, um irgendwo hinzufahren, weil man geht weniger davon aus, dass das dann so ähnlich sein wird wie am 6. Januar, wo dann sich alles in Washington sammelt, sondern dass das eher lokal vor Ort in den Swing States oder auch in den anderen Staaten passieren könnte.
Die Vorbereitung auf Seiten natürlich der Wahlleitungen und die Übungen, die haben wirklich Übungen gemacht in ganz vielen States, nicht nur in den Swing States, zusammen mit lokalen Polizei und mit National Guard in den Staaten, alles Mögliche. Auch Schulungen für die Menschen, 38% aller Wahlmitarbeiter und Wahlhelfer sagen, dass sie entweder verbal oder körperlich bedroht worden sind jetzt in den letzten, in diesem Zyklus. Die Vorbereitungen auch auf der Seite sind natürlich größer, wie viel es sich geändert hat. Die Transparenz der Wahlen ist wirklich viel besser geworden. Die Abläufe werden diesmal viel besser sein. Aber im Hintergrund ist überall die Angst da, auf beiden Seiten, was passieren wird nach der Wahl, je nachdem, wer gewinnt.
Ich glaube, eine richtig optimistische Botschaft kriegen wir da jetzt nicht mehr drüber gelegt, denn so ist die Lage. Und so gehen wir jetzt in diese nächste Woche mit diesen Fragen, mit diesen Sorgen, mit dieser Unruhe. Das wird uns beschäftigen. Und einen Politik-Podcast wird es dann wieder geben. Und zwar live in der Deutschlandfunk-App. Auch Doris wird dann mit dabei sein. Vielleicht auch Jasper Barenberg, der für unser Team mit in Washington gerade ist. Da hören wir uns dann da wieder. Und da könnt ihr euch auch mit einwählen, mitdiskutieren, Fragen stellen. Ab 20 Uhr. In der Deutschlandfunk-App, wer die sowieso noch nicht hat, sollte sie sich jetzt bei der Gelegenheit runterladen. Und wer sie schon hat, sollte darauf achten, dass ihr die neueste Version habt, denn nur da kann man diesen Livestream dann auch hören. Da könnt ihr euch dann mit beteiligen und sowieso auch jetzt wie immer eure Rückmeldungen geben, Fragen, Hinweise an politikpodcast@deutschlandfunk.de und Sprachnachrichten auch dann nächste Woche an 0160 9130 7007. Das war's für heute. Bis bald. Tschüss.
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 Ciao.